24.
5. Jahrhundert nach Christus. Der Königshof am Oberleiserberg. Viele Völker, viele Spuren. Der Oberleiserberg bei Ernstbrunn im niederösterreichischen Weinviertel, etwa 50 Kilometer nördlich von Wien, ist 457 Meter hoch und damit inmitten seiner flachen Umgebung weithin sichtbar. Er zählt zu den bekanntesten und wichtigsten Fundplätzen im mittleren Donauraum. Im Jahr 1976 wurden hier systematische Ausgrabungen mit modernen Methoden begonnen und bis heute fortgesetzt. Als natürlich geschützter Platz wies der Oberleiserberg immer wieder längere Siedlungsphasen schon in der Ur- und Frühgeschichte auf. Die Bebauungsspuren aus der keltischen Latenezeit sind gut erhalten. Römische Steinbauten wurden im Freilichtmuseum rund um die Aussichtswarte des Oberleiserbergs mittels rekonstruierter Grundrisse sichtbar gemacht. Erste Ausgrabungen sind bereits zwischen 1925 und 1931 durchgeführt worden. Damals wurde der Oberleiserberg noch als militärischer Stützpunkt der Römer zur Zeit der Markomannenkriege im 2. Jahrhundert nach Christus interpretiert. Die seit 1976 laufenden Ausgrabungen unterstützten jedoch die Ansicht, dass die Gebäude auf dem Oberleiserberg zwar von römischen Handwerkern erbaut worden sind, allerdings für einen einheimischen germanischen, vielleicht suebischen Fürsten. Zu datieren sind diese Funde demnach in das 4. und 5. Jahrhundert nach Christus. Kelten, Markomannen, Sueben, Römer. Wer waren all diese Völker? Was unterschied sie voneinander? Sicher ist, dass hier weder Rassen- noch nationaltheoretisches Gedankengut zur Klärung derlei Fragen beitragen kann. Denn von jeher gab es in der Menschheitsgeschichte Migrations- und Wanderbewegungen. Die Menschen der Ur- und Frühgeschichte lebten in weitgehend unbegrenzten Landschaften. Natürliche oder vereinzelt von Menschen errichtete Barrieren wurden immer wieder von ihnen überwunden. Stämme trieben Handel miteinander, zeugten Kinder miteinander, bekämpften und vertrieben einander oder verbündeten sich miteinander. Und es gab natürlich keinen Staatsbürgerschaftsnachweis, keine Nationalität. Das Wort Volk kommt etymologisch von Folgen und bezeichnet damit alle, die sich von einer gemeinsamen Herrscherpersönlichkeit anführen ließen. Die Genetik spielte da nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es ist also schwer zu sagen, wo der Kelte aufhört und der Römer beginnt. Oder wer innerhalb einer Heerfolge Markomanne und wer Quade war. Diese Antwort hätten höchstens die Menschen selbst geben können, wobei die Frage offen bleibt, ob eine derartige Zuschreibung nicht lediglich unsere moderne Sicht auf die Historie wiedergibt und den Zeitgenossen selbst gar nicht oder ganz anders in den Sinn gekommen wäre. Am leichtesten nachzuvollziehen ist für uns vielleicht noch die Konnotation zum Römer, als einem innerhalb der Grenzen des Römischen Reiches nach römischem Recht lebenden Militaristen, der sich basierend auf militärischer Durchsetzungskraft im Gefühl auch kultureller Überlegenheit sonnt. Doch diese Assoziation ist natürlich nur ein Klischee und stark geprägt von Film und Fernsehen. Zahlreiche Germanen lebten innerhalb der Grenzen des Römischen Reiches und kämpften Seite an Seite mit römischen Soldaten. Die Hauslehrer der kulturell überlegenen Römer waren oft Griechen und die schönsten Schmuckstücke bezogen römische Aristokraten und Aristokratinnen, ebenso wie das kostbare Salz von den Kelten. Der Apostel Paulus, sicher ethnisch gesehen kein Römer, gehörte zum Stand des römischen Ritters. Völkische Kategorisierungen können also immer nur sehr grobe Konstrukte und Orientierungshilfen sein, um die Komplexität der Menschheitsgeschichte ein klein wenig handhabbarer zu machen. Die keltische Kultur erlebte im 2. und im 1. Jahrhundert vor Christus eine Blütezeit und kann aufgrund ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Differenzierung, ihrer hochentwickelten Handwerks- und Kunstfertigkeit sowie ihrer Fernhandelsbeziehungen getrost als Hochkultur bezeichnet werden. Lediglich das Fehlen einer allgemeinen Schriftlichkeit mindert den historischen Nachhall der Kelten.
Die Kelten dürften aus kultischen Gründen bewusst weitestgehend auf schriftliche Aufzeichnungen verzichtet haben. Wahrscheinlich haben bezüglich dieser Entscheidung die keltischen Druiden eine bedeutende Rolle gespielt. Aufgrund antiker Schilderungen in römischen und griechischen Quellen kann man von einer hochentwickelten Kulturtechnik der exakten Weitergabe mündlichen Wissens ausgehen, und aus Funden der Spätlatenezeit kann auch auf eine zunehmende Schriftkundigkeit der keltischen Oberschicht geschlossen werden. Nachdem die Römer zahlreiche vormals rein keltische Gebiete erobert hatten, verschmolzen nach der Zeitenwende mit zunehmender Romanisierung keltische und römische Kulturelemente dann zusehends miteinander. Mit dem Einsetzen von Einfällen germanischer Stämme in die Provinzen des Römischen Reiches verdrängten schließlich germanische Einflüsse mehr und mehr die gallorömische und norisch-pannonische Mischkultur der Kelten und Römer. Durch die weitgehende Übertragung der Verteidigung der nördlichen Reichsgrenze des Imperiums an germanische Söldner, die schrittweise Evakuierung der norisch-pannonischen Bevölkerung Richtung Italien und Byzanz sowie die zunehmende Ausbreitung germanischer Stämme bis nach Italien, Spanien und über die Grenzen des Oströmischen Reiches hinaus ging noch vor dem Ende des Weströmischen Reiches 476 nach Christus die römisch-keltische Kultur wiederum weitgehend in der Kultur der von Norden vorrückenden Germanenstämme auf. Einen massiven Einschnitt in diese Entwicklungen bedeutete die Einnahme der römischen Provinz Pannonien durch die Hunnen zu Beginn des 5. Jahrhunderts. Das asiatische Reitervolk der Hunnen war 375 nach Christus in die Balkangebiete eingedrungen und hatte das einst mächtige Reich der Ostgoten in der Region der heutigen Ukraine zerstört. Die westgotischen Stämme wiederum hatten auf den Invasionsdruck der Hunnen hin ihre Siedlungsgebiete an der Mündung der Donau verlassen und, vorerst mit Zustimmung des römischen Kaisers, auf römischem Reichsgebiet gesiedelt. Doch bald schon führte der Migrationsdruck der Westgoten zur offenen Auseinandersetzung mit Rom. Die hunnischen Nomaden hatten einen Dominoeffekt ausgelöst. Sie trieben ganze Völkerschaften, die sich ihnen nicht unterwerfen wollten, vor sich her. Kelten, Germanen und Slawen gingen auf die Suche nach neuen und sichereren Siedlungsgebieten. Sie gaben den Druck dieser Wanderungsbewegung weiter, die zum Teil aber auch noch andere Faktoren hatte, wie Klimaveränderungen, Überschwemmungen oder Hungersnöte. Rom hatte in seinen Gebieten, unter anderem auch im heutigen Österreich, immer gerne Klientelkönige eingesetzt, also einheimische Könige, die aber dem römischen Kaiser unterstanden und für ihn im Rahmen dieser verschleierten Fremdherrschaft für Recht, Ordnung und stabile Steuerzahlung sorgen sollten. Die germanischen Klientelkönige errichteten ihre römisch geprägten Königshöfe während der unsicheren Völkerwanderungszeit bevorzugt auf natürlich geschützten Anhöhen, wie eben dem Oberleiserberg. Dort könnte Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus eine germanische Königin aus dem Stamm der Markomannen namens Fritigil residiert haben. Zur freigelegten Siedlung auf dem Oberleiserberg gehörten ein nach römischem Vorbild errichteter und palastartig gestalteter Herrscherinnensitz im Zentrum und verschiedene Einrichtungen für die handwerkliche Produktion. Die Anlage war zu dieser Zeit von einer Hofmauer aus Bruchsteinen und Lehm umgeben. 451 nach Christus kam es zur großen Schlacht auf den katalaunischen Feldern unweit von Paris. Die Hunnen wurden dort durch den weströmischen Heerführer Aetius und seine germanischen Bundesgenossen vernichtend geschlagen. Während damit der Vorstoß der Hunnen endgültig gebrochen war und sich das asiatische Reitervolk wieder nach Osten in das heutige Gebiet Ungarns zurückzog, waren die nach Westen orientierten Migrationsströme germanischer Stämme nicht mehr aufzuhalten. Ihre Heerführer hatten als Söldner im Weströmischen Reich längst großen Einfluss gewonnen. Schließlich rissen sie die Macht an sich. Odoaker, ein weströmischer Offizier germanischer Herkunft, setzte 476 nach Christus den letzten römischen Kaiser Romulus ab und ernannte sich selbst zu dessen Nachfolger. Das antike Rom war damit endgültig zerfallen. Nach dem Untergang auch des Hunnenreiches mit dem Tod ihres Königs Attila Mitte des 5. Jahrhunderts nach Christus bildeten sich am linken Donauufer jenseits der römischen Reichsgrenze neue Königreiche, wie zum Beispiel das der Sueben oder der Heruler und Rugier. Auf dem Oberlaiserberg befand sich vermutlich zu diesem Zeitpunkt der Königssitz eines dieser Völker. Das Ende der Siedlung auf dem Oberlaiserberg scheint mit einer gewaltsamen Zerstörung von außen einhergegangen zu sein. Wer diese Angreifer waren, beziehungsweise wie lange die Siedlung in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts bestanden hat, ist derzeit noch unklar. Im 6. Jahrhundert erlebte Rom unter dem oströmischen Kaiser Justinian, der bestrebt war, die römische Herrschaft über das Mittelmeer wiederherzustellen, eine letzte Blütezeit. Es gelang ihm, neben den Ostgoten auch die Vandalen zu besiegen und den Westgoten den südöstlichen Zipfel Spaniens zwischen Cadiz und Córdoba wieder zu entreißen. Doch dem Vormarsch der Langobarden wussten Justinians Nachfolger nichts entgegenzusetzen. Im Jahr 568 nach Christus drangen diese aus Pannonien bis nach Rom vor. Das war der letzte bedeutende Zug der Völkerwanderung. Erst Karl der Große, König der Franken, besiegte die Langobarden 774 und krönte sich selbst zum langobardischen König, womit das Zeitalter der fränkischen Karolinger begann. Er unterwarf während seiner Regierungszeit systematisch Stammesverbände und Reiche, die sich im Zuge der Völkerwanderung in Europa angesiedelt und niedergelassen hatten. Als sich Karl der Große im Jahr 800 in Rom von Papst Leo III. Zum Kaiser krönen ließ, war von den einst unabhängigen Reichen der Völkerwanderungszeit nur noch das Fränkische Reich übrig geblieben. Und vom Herrschaftssitz am Oberlaiserberg nur eine archäologische Fundstätte für das 20. Jahrhundert.